Die Notenbanken haben diese Verluste, die es gibt, ganz bewusst in Kauf genommen, um krisenhafte Situationen bewältigen zu können. Die Stabilität der Preise, das ist der Erfolgsmaßstab für Notenbanken. Nicht Gewinne und Verluste, sondern ob es gelingt, diese Preisstabilität tatsächlich gewährleisten zu können.
Warum schreibt die Nationalbank erneut Verluste? Wie steht es um die österreichischen Gold- und Geldreserven? Und warum hat die ÖMB bei weiblichen Führungspositionen noch Nachholbedarf? Darüber sprechen wir mit der neuen Vizegouverneurin. Mein Name ist Carmen Haberfellner und Sie hören den Nationalbank-Podcast. Liebe Frau Vizegouverneurin, auch an dieser Stelle noch einmal ein herzliches Willkommen in der Österreichischen Nationalbank. Sie sind ja jetzt seit 1. Dezember 2024 die neue Vizegouverneurin der Österreichischen Nationalbank. Sie haben das Ressort Treasury, Rechnungswesen und Statistik übernommen. Bevor wir ein bisschen über das Inhaltliche sprechen, wie war Ihr Einstieg? Haben sich Vorurteile möglicherweise entkräftet, Überraschungen oder war eh alles wie erwartet?
Ja, zuerst einmal herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Freut mich sehr, dass ich da das erste Mal dabei sein kann. Ein wirklich wunderbares Format. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder hineingehört und wirklich viel davon profitiert. Das Erwartbare war für mich, als ich in die ÖNB gekommen bin, dass ich es mit einer wirklich großen, exzellenten Expertinnen- und Expertenorganisation zu tun habe. Und das habe ich gewusst, darauf habe ich mich sehr, sehr gefreut, hier ein Stück unterstützen zu können, diese Expertise noch sichtbarer zu machen und vor allem mit Menschen zu arbeiten, die eine enorme intellektuelle Kraft haben. Aber was ich auch jetzt in den letzten 3 Monaten schon gelernt habe, vor allem mit einer ungeheuerlichen intrinsischen Motivation für alle Österreicherinnen und Österreicher arbeiten. Und das ist wunderbar, da ein bisschen dabei sein zu können. Und was mir besonders wichtig ist, ist, alle Menschen, die in der ÖNB arbeiten, zu motivieren, auch Widerspruch einzulegen, wenn sie meinen, dass etwas nicht so gut läuft oder dass man einen bestimmten Blickpunkt noch nicht eingenommen hat, weil ich absolut davon überzeugt bin, die besten Entscheidungen und die besten Gestaltungen für die Zukunft kann man machen, wenn man unterschiedliche Blickwinkel betrachtet und sie kennt und dann gute Entscheidungen treffen kann. Also insofern ist das erwartbar und gleichzeitig überraschend gewesen, nämlich die Intensität dieser Intellektualität und dieser Kraft der gesamten Organisation. Und das, was ich mir gedacht habe, so als Vorurteil, ja, dass so eine Notenbank ein sehr träger Apparat ist, und das hat sie gar nicht bestätigt. Ich habe eine überwältigende Dynamik erlebt und erlebe die tagtäglich und das freut mich ganz besonders.
Also ein optimal gelungener Start hier eigentlich.
Für mich persönlich ja, jedenfalls. Sehr gut. Und mit einer großen Freude.
Da werden sich auch die Zuhörerinnen unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freuen. Sie sind jetzt aber zu einem Zeitpunkt in die Nationalbank gekommen, wo man durchaus von schwierigen Zeiten sprechen kann. Also prinzipiell befinden wir uns in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten, aber auch Notenbanken befinden sich aktuell tatsächlich in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld aufgrund der Gesamtlage. Im März wird ja auch das Geschäftsergebnis der Nationalbank präsentiert. Es ist jetzt kein Geheimnis, dass es wieder zu einem Verlust kommen wird. Wir sind da auch nicht die einzige Notenbank im Eurosystem, die einen Verlust verzeichnet. Was ist aber jetzt bei der ÖMB zu erwarten und wie schätzen Sie das kommende Jahr ein?
Also ja, es stimmt, es sind herausfordernde Zeiten für Notenbanken, nicht nur im Euroraum, sondern weltweit. Wir haben alle die krisenhaften Jahre der Vergangenheit miterlebt und wir befinden uns noch mitten in diesen Krisenzeiten und weltweit schreiben Notenbanken Verluste. Vor einer Woche oder 1,5 Wochen hat die Deutsche Bundesbank ihr Jahresergebnis veröffentlicht und einen Verlust von rund 19 Milliarden Euro kundgetan. Bei uns sind das natürlich andere Dimensionen, aber ja, auch wir werden einen Verlust schreiben für das Jahr 2024, wird sich in einer Größenordnung von rund 2 Milliarden Euro bewegen. Da können sich jetzt natürlich Hörerinnen und Hörer die Frage stellen, wie kann denn das überhaupt sein, dass eine Notenbank Verluste schreibt? Oder noch einmal anders ausgedrückt, müssen sich die Österreicherinnen und Österreicher jetzt Sorgen machen? Und da gibt es eine ganz kurze Antwort auf die zweite Frage. Nein, niemand wirklich muss sich Sorgen machen. Die Notenbanken haben exakt gewusst, was auf sie zukommt und haben diese Verluste, die es gibt, ganz bewusst in Kauf genommen, um krisenhafte Situationen bewältigen zu können. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen und das erlauben Sie mir bitte.
Unbedingt.
Es ist nämlich ganz wichtig zu wissen, dass eine Notenbank mit einem klassischen Unternehmen absolut nicht vergleichbar ist. Ein klassisches Unternehmen wird daran gemessen, ob es Gewinne oder Verluste schreibt. Das ist der Gradmesser sozusagen ihres Erfolges oder Misserfolges. Das ist bei Notenbanken ganz anders und gar nicht so, sondern die oberste Aufgabe der Notenbanken weltweit ist es, die Stabilität der Preise zu gewährleisten. Es geht also um nichts weniger als darum, dass die Kaufkraft unseres Geldes erhalten bleibt. Und das ist unter anderem eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass unsere Wirtschaft am Laufen gehalten werden kann. Und Notenbanken, wiederum weltweit und so natürlich auch die Österreichische Nationalbank, sind extra dafür gebaut, alles zu tun, um dieses Ziel der Preisstabilität erreichen zu können. Also noch einmal zusammengefasst heißt das, die Stabilität der Preise, das ist der Erfolgsmaßstab für Notenbanken. Nicht Gewinne und Verluste, sondern ob es gelingt, diese Preisstabilität tatsächlich gewährleisten zu können. Und das ist eine ganz schwierige Aufgabe, die auch nicht von heute auf morgen zu erledigen ist, sondern die hat immer eine mittelfristige Perspektive. Und da stehen den Notenbanken ein breiter Werkzeugkoffer zur Verfügung an sogenannten geldpolitischen Maßnahmen, um eben dieses Ziel erreichen zu können. Und da waren die Notenbanken eben in den letzten Jahren, in diesen Krisenjahren, die ja ganz außergewöhnliche waren, zuerst eine Pandemie, dann eine kriegerische Auseinandersetzung, extrem herausgefordert. Und es wurden sogenannte unkonventionelle Maßnahmen gesetzt, wie große Anleihenkaufprogramme wurden getätigt, um Liquidität in den Finanzmarkt zu pumpen, und zwar zu verträglichen Konditionen. Dazu ist es auch noch wichtig zu wissen, dass im Euroraum diese Geldpolitik die EZB bestimmt, die Europäische Zentralbank. Dabei hat der Gouverneur der österreichischen Nationalbank ein Mitbestimmungsrecht und er ist hier absolut unabhängig in seiner Entscheidungsfindung. Und die Notenbanken im Euroraum setzen diese Entscheidungen der geldpolitischen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank um. Und wie gesagt, es sind eine Vielzahl von Maßnahmen gesetzt worden, um diese Krisen bewältigen zu können. Und das hat etwas gekostet. Und die Kosten dafür tragen die nationalen Notenbanken und in Österreich eben die Österreichische Nationalbank. Wie läuft das im Konkreten ab? Wir haben alle miterlebt vor eineinhalb Jahren sehr, sehr hohe Inflationsraten und es war das Ziel, um eben die Preisstabilität gewährleisten zu können, diese Inflation wieder zu senken. Es mussten die Zinsen deutlich angehoben werden und wie gesagt hat es diese Ankaufprogramme von Anleihen gegeben in einem sehr, sehr großen Ausmaß. Das hat alles dazu beigetragen, dass der Finanzplatz stabil und die Wirtschaft am Laufen gehalten werden konnte. Das hat aber Effekte auf die Bilanzen der nationalen Notenbanken. Denn man hat diese Staatsanleihen und diese Anleihen zu sehr niedrigen oder negativen Zinsen erworben. Das heißt, dass in der Bilanz der Notenbanken diese Wertpapiere und Staatsanleihen, die sind auf der Aktivseite abgebildet, bringen aber sehr wenig Ertrag. Umgekehrt müssen aber die Notenbanken und hier auch die Österreichische Nationalbank den Banken, die bei ihr Geld einlegen, Zinsen zahlen, und zwar deutlich höhere. Und dieser höhere Zinsaufwand ist auf der Passivseite der Bilanz abgebildet. Das bedeutet insgesamt, dass der Zinsaufwand in der Bilanz ein deutlich höherer ist als eben der Zinsertrag, den die Notenbanken erhalten. Und daher ergibt sich im Wesentlichen, kurz zusammengefasst, der Verlust. Aber wie gesagt, all das waren wichtige Maßnahmen, um unsere Währung zu stabilisieren. Und dafür nehmen die Notenbanken und auch die österreichische Notenbank diese Verluste in Kauf. Wir würden auch bei einer vergleichbaren Situation genauso wieder handeln. Noch einmal zusammengefasst, es muss sich wirklich niemand Sorgen machen, denn auf diese Jahre der Verluste werden auch wieder Jahre der Gewinne folgen. Und Notenbanken sind stabile und langlebige Institutionen. Sie können Verluste fortschreiben und mit zukünftigen Gewinnen wieder abtragen. Sie sind extra dafür gebaut, so eine Stabilität gewährleisten zu können.
Jetzt ist es ja nun so, dass man sagen muss, okay, das weltwirtschaftliche Umfeld, das weltpolitische Geschehen ist ja jetzt nicht unbedingt stabilisierend aktuell. Also der US-amerikanische Präsident neigt ja dazu, hier recht viel Unruhe zu stiften teilweise oder auch bei vielen Ländern für Aufregung zu sorgen, Beispiel Zölle. Und zum anderen muss man ja auch sagen, kriegerische Auseinandersetzungen scheinen jetzt auch nicht schnell gelöst sein zu können in diesem Jahr. Sie haben vorher gesagt, es werden auch wieder Gewinne folgen. Kann es in solchen unsicheren Zeiten überhaupt irgendwann wieder zu Gewinnen kommen? Denn die EZB muss ja wahrscheinlich auch weitere Maßnahmen setzen, obwohl die Zinsen jetzt ja wieder schrittweise gesenkt wurden. Wie sehen Sie das?
Also ich gehe schon davon aus, dass wir irgendwann wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen. Das wird nicht heute passieren und auch nicht morgen passieren. Das sehen wir. Sie haben angesprochen, die amerikanische Situation, insgesamt die geopolitische Situation macht uns natürlich große Sorgen. Daher wird das Ziel der Preisstabilität immer das Wichtigste bleiben. Und das ist eines, das auch nicht einfach zu erreichen ist. Und diese Aufgabe ist auch nicht erledigt, niemals, sondern das ist ein permanenter Prozess. Und wie gesagt, da müssen wir diese geopolitische Situation, die uns allgemein Sorgen macht, sehr genau beobachten, um hier die richtigen Schritte setzen zu können.
Notenbanken müssen aber trotzdem am Zahn der Zeit bleiben und sich auch Innovationen öffnen. Jetzt haben Sie einen Bereich übernommen mit den Veranlagungen Treasury, wo sich natürlich in den letzten Jahren extrem viel getan hat. Die Technologien haben sich rasant weiterentwickelt. Notenbanken neigen aber natürlich dazu, zum einen ja, weil Stabilität und Sicherheit das Wichtigste für eine Notenbank ist, nicht sofort auf jeden modernen Dampfer aufzuspringen. Also ich spreche da ganz konkret zum Beispiel Krypto-Assets an. Ja. Sie kommen ja aus der Privatwirtschaft, aus einem sehr dynamischen Bereich. Wie sehen Sie das? Sollten Notenbanken da vielleicht ein bisschen schneller dabei sein oder sich ein bisschen mehr öffnen? Der US-amerikanische Präsident Trump spricht ja immer ganz offen über Bitcoin. Aber wie schätzen Sie das ein?
Wir müssen immer auf unsere Währungsreserven achten. Und da spielen Kryptoassets ganz klar gar keine Rolle und dürfen sie aus meiner Perspektive auch nicht. Ein ganz klares Nein dazu. Warum ist das so? Die haben natürlich in den letzten Jahren, und das haben wir gesehen, einen enormen Boom erlebt, aber wir müssen immer im Auge behalten, das sind Spekulationsobjekte und sie haben keinen langfristigen Werterhalt. Den können sie niemals garantieren und damit stehen sie fast im Widerspruch zu dem Anspruch der Stabilität von Notenbanken. Und man kann sie keinesfalls verwechseln mit Goldreserven beispielsweise oder auch Geldreserven. Die haben einen stabilen Wert. Das ist das, wofür wir stehen als Notenbanken und darauf legen wir unser gesamtes Augenmerk. Man hat auch gesehen, in den letzten Wochen hat es ja da auch im Euroraum immer wieder Diskussionen gegeben. Letztlich gibt es aber eine sehr einhellige Meinung dazu und Christine Lagarde hat es dann auch gut zusammengefasst und hat gemeint, dass es die Notwendigkeit von sicheren und liquiden Reserven gibt und die sind eben nicht vereinbar mit Kryptoassets.
Sie haben es vorher schon ganz kurz angesprochen, das Thema Gold. Die Goldreserven fallen ja auch in Ihren Bereich hinein. Jetzt ist das Gold etwas, was die Menschen in Österreich natürlich immer sehr interessiert. Wir sprechen auch gern vom Goldschatz der Österreicherinnen und Österreicher. Und Gold ist ja auch etwas, was im alltäglichen Leben immer einen Platz findet, gerade im Moment, weil die Preise befinden sich gerade wieder auf einem Allzeithoch. Viele Menschen haben in Gold veranlagt. Unter anderem ist aber der Preis auch gerade relativ hoch, weil viele Notenbanken hier große Ankäufe getätigt haben. Wie ist das bei der ÖMB? Haben wir vor, Gold zu kaufen, zu verkaufen?
Ja, danke für die Frage. Ich glaube auch, das ist eine ganz, ganz wichtige und da geht es auch um ganz viel Emotionalität beim Thema Gold und das ist wirklich ein Vertrauensanker in der Bevölkerung, der Goldbestand der Österreichischen Nationalbank und der, das kann ich gleich mal sagen, ist seit vielen, vielen Jahren ganz stabil. Wir haben insgesamt 280 Tonnen Gold. Und die haben, ja, da hat es eine enorme Wertsteigerung allein im letzten Jahr gegeben. Wir haben ungefähr jetzt einen Wert von 23 Milliarden Euro. Also das ist wirklich eine große, große Reserve für die österreichische Nationalbank. Und davon liegen ungefähr die Hälfte bei uns in Wien. Und die Hälfte sind aufgeteilt zwischen London und Bern, ein bisschen mehr in London. Und da stellt sich ja auch immer die Frage, warum liegt denn das nicht alles bei uns in Österreich? Und da muss man schon sagen, wenn man so etwas Wichtiges wie Gold besitzt, ist es gut auch, das an unterschiedlichen Orten sicher zu lagern. Und gerade London spielt da natürlich eine besondere Rolle, weil es der Goldhandelsplatz ist. Aber gleich zur Sicherheit, wir haben nicht vor, unser Gold zu handeln. Wie gesagt, wir haben seit 20 Jahren stabile Goldvolumina und das wird auch so bleiben. Denn durch diese Goldreserven sind wir auch gegen Schocks langfristig gewappnet. Und jetzt haben wir vorher den Verlust angesprochen und wenn man sagt 2 Milliarden Euro Verlust, wir haben aber alleine aus dem Gold Reserven von 23 Milliarden Euro, dann sieht man auch, wie stabil die österreichische Nationalbank hier aufgestellt ist.
Machen wir einen Themenwechsel. Sie sind ja jetzt wirklich seit sehr langer Zeit die erste Frau im Topmanagement der österreichischen Nationalbank. Frauen in Finanzführungspositionen oder generell sagen wir Second-First-Level-Management sind ja leider immer noch in der Minderheit. Haben Sie da eine Einschätzung? Sie waren ja jetzt auch lange in der Privatwirtschaft, warum das so ist, außerhalb des Notenbank-Businesses. Und wo liegt das Potenzial, dass man das zum Beispiel ändern könnte?
Ja, das ist ein Thema, das begleitet mich schon wirklich lange. Und das ist wirklich das Bohren dicker Bretter, Frauen in Führungsfunktionen, egal in welcher Branche, hat man da noch große Herausforderungen. So natürlich auch in der Finanzbranche. Es ist jetzt für mich persönlich natürlich eine große Ehre, hier als Frau im Top-Management der Österreichischen Nationalbank tätig sein zu können. Gleichzeitig muss das ein Weckruf sein, weil das ist schon bemerkenswert, dass es 20 Jahre gedauert hat, dass in der Führungsebene der Österreichischen Nationalbank wieder eine Frau tätig sein kann. Wir sind vier Direktoren und jetzt wieder eine Direktorin oder eine davon, eine Direktorin. Aber wir sprechen natürlich noch nicht von einem ausgeglichenen Verhältnis und das muss aus meiner Perspektive selbstverständlich das Ziel sein. Nicht nur in der Top-Führungsebene, sondern in allen Führungsebenen hat hier die Österreichische Nationalbank einen deutlichen Nachholbedarf. Ja. Insgesamt die Finanzbranche, aber ich bin jetzt einmal zuständig für die Österreichische Nationalbank und ich werde da wirklich einen Beitrag leisten, dass sich das ändert. Schlicht, es ist in jeder Hinsicht nicht besonders intelligent, die Kraft und die Gestaltungsfähigkeit von Frauen und deren intellektuelle Kapazität in dem Ausmaß nicht zu nutzen, wie sie vorhanden ist. Und es sind hier wirklich ganz tolle Frauen in dem Unternehmen und die in mehr Führungsverantwortung zu kriegen, das ist mein absolutes Ziel.
Wir beide als Frauen in unterschiedlichen Lebenssituationen kennen natürlich auch die Herausforderungen des Jobs. Meine Frage ist immer, die ich mir auch persönlich stelle und vielleicht haben Sie eure Antwort drauf, warum ist es so schwierig, Frauen, ich würde nicht einmal sagen, zu motivieren, sich zu bewerben, aber oft sind es die Hürden. Was kann man tun, dass diese Hürden fallen, dass die Motivation oder der Mut gestärkt wird für junge Frauen zu sagen, ich will in die Finanzbranche, ich traue mir das zu und ich möchte das lernen?
Also ich bin einerseits eine wirkliche Verfechterin von allen Mentoring-Programmen. und dem Austausch von Frauen untereinander und dem gegenseitigen Mut machen. Es ist einfach ganz klar und deutlich und empirisch hundertfach bewiesen, dass Frauen viel zurückhaltender sind, wenn es um Bewerbungen geht. Wenn man von 10 Punkten nicht zumindest 9 erfüllt, die gefordert sind, dann bewirbt sich eine Frau nicht. Das machen unsere männlichen Kollegen ganz anders. Ja? Also das ist sozusagen so ein unterschiedlicher Zugang. Und hier den Mut zuzusprechen, sich gegenseitig zu unterstützen, auch seine Schwächen zeigen zu können, und aber das Gefühl haben, ich mache das in einem vertrauensvollen Umfeld, das ist etwas, was Mentoring wirklich leisten kann. Und so habe ich es persönlich erfahren, und das ist etwas, was ich gerne und schon seit vielen Jahren auch immer wieder weitergebe. Ich glaube, das ist sozusagen so ein Element. Das gilt nicht nur für die Finanzbranche, aber auch selbstverständlich für die Finanzbranche. Und zum Glück hat sich da ja in den letzten Jahren auch wirklich einiges bewegt. Auch an Banken stehen an entscheidenden Funktionen mittlerweile wirklich beeindruckende Frauen. Und bei all meinen Gesprächen sehe ich, dass die auch wirklich die Ambition haben, andere Frauen hier den Weg zu öffnen oder sie zu ermutigen, diesen Weg auch tatsächlich zu gehen. Selbstverständlich ist das immer auch eine persönliche Entscheidung. Das muss jede Frau für sich selber entscheiden, ob man sich beruflich in einem größeren Ausmaß engagieren möchte oder nicht. Man kommt bei Frauen, anders als bei männlichen Kollegen, ganz schnell auf die Kinder- und Familiendebatte. Das ist einfach so, dass den Großteil der unbezahlten Arbeit immer noch Frauen zu leisten haben. Das ist, glaube ich, nicht immer freiwillig, ganz freiwillig gewählt. Das betrifft sowohl die Kinderbetreuung als auch den Haushalt, als auch dann sozusagen in der Pflegesituation sind vorwiegend Frauen tätig. Und hier, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man ansetzt und zum Teil auch auf regulatorischer Ebene ansetzt, um hier die Frauen etwas entlasten zu können. Das sind meiner Ansicht nach ganz wichtige Hebel, aber wo man auf der Persönlichkeitsebene sich befindet, ist es einfach, sich gegenseitig Mut zu machen und zu sagen, du bist eine Spitzenfrau, du kannst das, traust dir zu.
Das ist wirklich sehr schön gesagt. Neben dem Thema Job, was natürlich immer große Herausforderung für Frauen in unterschiedlichen Lebenssituationen sein kann, ist es nun auch, viele Studien sagen es, der Bereich Finanzbildung oder generell persönliche Finanzen sind Frauen viel weniger mutig, teilweise leider auch viel weniger informiert als Männer. Nun engagiert sich ja die Österreichische Nationalbank sehr stark im Bereich Finanzbildung. Wo, sagen Sie, sollte hier angesetzt werden, um vor allem jungen Mädchen schon, weil ich persönlich glaube, man muss tatsächlich ganz, ganz jung anfangen. Wir hatten im Sommer Clemens Mitterlehner zu Gast, er ist bei der Schuldnerberatung und hat uns erzählt, Mädchen bekommen immer noch weniger Taschengeld als Buben. Ich persönlich war fassungslos, weil ich mir dachte, das kann nicht sein. Also ja, man muss dort ansetzen. Aber wo, sagen Sie, wo findet das Empowern statt?
Also das ist total spannend, dass Sie das ansprechen, weil ich habe diesen Podcast auch gehört. Gratulation auch dazu, wirklich eine super Sache, und war genauso erstaunt, dass es offenbar wirklich so ist, dass in Teilbereichen Mädchen weniger Taschengeld kriegen als Buben. Das ist ja wirklich eine Absurdität, aber vor allem auch ein strukturelles Problem. Also da haben wir noch viel aufklärerische Tätigkeit vor uns. Ich glaube, das, was die Österreichische Nationalbank hier macht, ist absolut wertvoll in der Finanzbildung. Es ist einfach so, dass Frauen oftmals in viel abhängigeren Finanzsituationen sind. Sie verdienen weniger, sie haben, wie wir schon angesprochen haben, viel mehr der unbezahlten Arbeit zu tätigen. Aber umso wichtiger ist es, dass man einen Überblick über seine eigenen Finanzen hat. Auch wichtig, weil das Freiheiten gibt. Wenn ich weiß, wie viel Geld ich zur Verfügung habe, kann ich das gestalten, ja? Und bin hier viel selbstbestimmter. Und letztlich geht es um diese Selbstbestimmung. Und daher kann man Frauen nur dazu motivieren, sich auch in sogenannten modernen Partnerschaften dafür einzusetzen, dass sie hier gleichberechtigt über die Finanzmittel gestalten und sich austauschen können. Das halte ich für wirklich entscheidend. Und ansonsten ganz früh ansetzen in der Bildung, wirklich bei Mädchen wie bei Buben aber auch, ja, dass man hier diese Selbstbestimmungskraft in den Vordergrund rückt und tatsächlich das verbindet mit den Mitteln, die wir zur Verfügung stehen.
Bevor wir jetzt abschließen, möchte ich an dieser Stelle noch kurz Werbung für die neue Podcast-Reihe der Österreichischen Nationalbank machen. Die schlägt nämlich genau in diese Kerbe hinein zum Thema Geldgedanken. Männer haben Geldgedanken, Frauen haben Geldgedanken, aber wir freuen uns, wenn alle diese neue Podcast-Reihe anhören. Dort findet man nämlich in weniger als 5 Minuten die wichtigsten Tipps für ein gutes und kompaktes Finanzwissen, wie man die eigenen persönlichen Finanzen handhaben kann. Liebe Frau Vizegouverneurin, ich bedanke mich für das super spannende Gespräch mit Ihnen und hoffe, Sie werden noch oft bei uns zu Gast sein.
Sehr, sehr gerne. Noch einmal herzlichen Dank für die Einladung.
Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast haben, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben via socialmedia@oemb.at oder uns auch natürlich gerne eine Direct Message via unsere Social Media Kanäle schicken. Wir freuen uns, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.